Radio SRF.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Also doch, im Pferdefleisch finden britische Labors Spuren von Medikamenten. Auf dem Weg, die EU macht Vorschläge zu einer Finanztransaktionssteuer. Auch dank dem Geschäft mit Reichen, die Zürich-Versicherung wächst und wächst. Und das Tagesgespräch ist heute ein Streitgespräch. Die vielen EU-Bürger in der Schweiz Zuwanderung vorläufig stoppen oder nicht? Rudolf Strahm sagt ja, Christa Markwalder nein, um eins. Rendezvous heute mit Simon Loy. Guten Mittag. Es ist nicht nur ein Etikettenschwindel, sondern ein europaweiter Lebensmittelskandal. Es wurde nicht einfach Pferdefleisch als Rindfleisch ausgegeben, sondern in dem Fleisch ist ein weit verbreitetes entzündungshemmendes Medikament drin. Das hat ein britisches Labor nachgewiesen. Martin Aliot.
8 von 206 getesteten britischen Pferdekadavern enthielten das routinemäßig an Pferde abgegebene entzündungshemmende Mittel Phenylbutazon, bestätigte der britische Staatssekretär für Gesundheit David Heath heute Mittag im Unterhaus. 3 dieser Pferde seien womöglich in die französische Nahrungsmittelkette gelangt. Phenylbutazon, im Volksmund Bute genannt, darf grundsätzlich nicht in die Nahrungsmittelkette eintreten. Die Nebenwirkungen schließen tödliche Bluterkrankungen mit ein. Es ist nicht das erste Mal, dass Bute in britischem Pferdefleisch nachgewiesen wird. Zwischen 2007 und 2011 wies bis zu 5% des getesteten Pferdefleisches die Substanz auf. Betrügerische Manipulationen von elektronischen Chips und den Ausweispapieren für Pferde werden vermutet. Immerhin, die Lasagne, in denen ausschließlich Pferdefleisch nachgewiesen wurde, enthielten kein Bute.
Das war der Bericht von Martin Aliot. Und nun gibt's weitere wichtige Meldungen des Vormittags und die hat Andi Lüscher.
Gleich 4 große Schweizer Aktiengesellschaften haben ihre Jahreszahlen 2012 präsentiert. Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé ist um 10% gewachsen. Vor allem in den Schwellenländern stieg der Umsatz. Der Gewinn betrug 10,6 Milliarden Franken, über 1 Milliarde mehr als im Vorjahr. Auch der Elektrotechnik- und Automationskonzern ABB steigerte seinen Umsatz, ABB machte aber 15% weniger Gewinn, nämlich 2,7 Milliarden Dollar. Der Konzern musste unter anderem einen gewichtigen Abschreiber verbuchen. Die Zürich-Versicherung konnte ihre Einnahmen auf 73,1 Milliarden Dollar steigern. Mit 3,9 Milliarden Dollar lag auch der Gewinn höher als im Vorjahr. Rückstellungen im Zusammenhang mit dem Hurricane Sandy belasteten das Ergebnis. Das Pharmaunternehmen Actelion schließlich schreibt wieder schwarze Zahlen. Es machte einen Gewinn von 303 Millionen Franken nach einem Verlust im Vorjahr. In den 17 Ländern mit dem Euro ist die Wirtschaft im letzten Jahr so stark eingebrochen wie seit fast 4 Jahren nicht mehr. Das Bruttoinlandprodukt des Euroraums ging im Vergleich zum Vorjahr um 0,5% zurück, wie aus Schätzungen der Europäischen Statistikbehörde hervorgeht. Besonders stark ging die Wirtschaftsleistung im 4. Quartal zurück. Insgesamt befinden sich nach Angaben der Statistikbehörde 7 Euro-Länder in einer Rezession. Griechenland, Spanien, Italien, Zypern, die Niederlande, Portugal und Finnland. In der Schweiz sind im Januar über ein Drittel mehr Asylgesuche eingereicht worden als im Dezember, nämlich mehr als 2100. Außerdem konnten ebenfalls rund 2100 Gesuche von einer ersten Instanz erledigt werden, wie das Bundesamt für Migration mitteilt. Die meisten Asylsuchenden kamen erneut aus Tunesien, Nigeria und Eritrea. Viele von ihnen hatten sich bereits zuvor in einem europäischen Land aufgehalten. Solche sogenannten Dublin-Staaten nahmen im Januar rund 360 Personen zurück auf dem Luft- oder Landweg. Die Schweiz und die USA haben das sogenannte FATCA-Abkommen wie angekündigt unterzeichnet. Dieses sieht vor, dass Schweizer Banken den amerikanischen Steuerbehörden melden, wenn US-Bürger bei ihnen ein Konto eröffnen. Das FATCA-Abkommen sieht zwar keinen automatischen Informationsaustausch vor, kommt diesem aber nahe. Stimmt ein Bankkunde dem Informationsaustausch nicht zu, können die US-Steuerbehörden mit einem Amtshilfeverfahren an die Daten gelangen. Dem FATCA-Abkommen muss noch das Parlament zustimmen. Im Prozess gegen den Walliser Polizeikommandanten Christian Varon in der Türkei hat das Gericht auch heute kein Urteil gefällt. Einer der drei Richter war krankheitsbedingt abwesend. Die Gerichtsverhandlung in Antalya soll am 19. März vorgesetzt werden. Damit dürfte das Urteil erst nach den Walliser Regierungswahlen fallen, bei denen auch Varon kandidiert. Der erste Wahlgang findet am 3. März, der zweite am 17. März statt. Varon wird vorgeworfen, er habe ein türkisches Kulturgut, einen archäologisch bedeutsamen Stein, nach Hause nehmen wollen. Fußballfans wehren sich gegen den Beitritt des Kantons Luzern zum verschärften Hooligan-Konkordat. Sie haben beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht. Nach Ansicht der Fans werden durch das verschärfte Konkordat verschiedene Grundrechte beschnitten, so etwa die Bewegungsfreiheit oder die körperliche und geistige Unversehrtheit. Luzern ist dem Konkordat Mitte Januar beigetreten, als vierter Kanton. Neu sind unter anderem Vorschriften für die An- und Abreise der Fans und Personendurchsuchungen. Im WM-Riesenslalom der Frauen im österreichischen Schladming führt nach dem ersten Lauf die Französin Tessa Worle vor der Österreicherin Katrin Zettel und deren Landsfrau Anna Fenninger. Beste Schweizerin ist Lara Gut auf dem 10. Zwischenrang. Wendy Holdener liegt auf Platz 25, Fabian Sutter auf Platz 39, Dominik Gysin schied aus. Der zweite Lauf startet um 13.30 Uhr.
Gleich 12.37 Uhr. Der aufgeflogene Fleischskandal zeigt, die Kontrollen sind top, flop sind die Strafen und das ist das Problem. Wenn Banken untereinander Wertpapiere handeln, wollen künftig auch 11 EU-Staaten was davon haben. Es geht schließlich um Milliarden. Papst Benedikts zweiter Coup in dieser Woche. Kurz vor seinem Rücktritt setzt er einen neuen Mann auf den Präsidentenstuhl der Vatikanbank. Warum? Schließlich, wenn das Kindermädchen gar nicht Kindermädchen sein dürfte, weil es illegal in der Schweiz ist. Die Geschichte aus dem Kanton St. Gallen. All das nach Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.442 Punkten, minus 0,5%. Der Euro wird zu 1.22,94 gehandelt, der Dollar zu 92,27. Das Wetter. Am Nachmittag ziehen im Westen immer dichtere Wolken auf. Sonst bleibt es trotz Schleierwolken noch oft sonnig, bei 0 Grad im Norden und 7 Grad im Süden. Am Abend setzt im Jura Schneefall ein. In der Nacht schneit es dann verbreitet. Es muss mit Schnee und Eisglätte gerechnet werden. Morgen Freitag ist es im Norden wechselnd bewölkt und zeitweise fällt Schnee. Unterhalb von etwa 500 Metern gibt es auch Schneeregen oder Regen. Es besteht erneut Glättegefahr. Im Süden bleibt es meist trocken, zeitweise auch sonnig. Am Wochenende ist es in den Bergen und im Süden oft sonnig. Im Mittelland hat es Nebel. Im Norden liegen die Höchstwerte bei 4 Grad, im Süden bei 9 Grad.
Der Pferdefleischskandal zeigt es. Wer den Willen der Konsumenten missachtet und sogar auf deren Gesundheit pfeift, der kann viel Geld verdienen. Es brauche deshalb strengere Kontrollen, verlangen viele. Die EU-Kommission schlägt bereits Gentests vor. Doch wirkungsvoller als strengere Vorschriften wären schärfere Strafen, sagt nun ein Experte. Nur so könne man solche Betrugsfälle erschweren. Der Bericht von Wirtschaftsredaktor Tobias Fessler.
Die Kontrolle, argumentiert Ulrich Nöhle, die Kontrolle habe im aktuellen Fall bestens funktioniert. Der Krisenmanager in der Lebens- und Futtermittelindustrie und Honorarprofessor für Qualitätsmanagement an der Technischen Universität Braunschweig fordert deshalb:
Hier muss nicht die amtliche Überwachung verbessert werden, die funktioniert, sondern hier müssen, glaube ich, Sanktionen verschärft werden.
Statt schärfere Kontrollen, schärfere Strafen also. Denn das Geschäft mit falschen Lebensmitteln ist sehr lukrativ. Pferdefleisch zum Beispiel ist deutlich billiger als Rindfleisch, kostet nur rund ein Fünftel davon. Zum Preis von Rindfleisch verkauft ergibt sich da ein stattlicher Gewinn. Und genau hier möchte Ulrich Nöhle ansetzen.
Man sollte einmal darüber nachdenken, ob einfache Bußgelder in Höhe von 5 oder 10 oder vielleicht auch 50.000 Euro noch angemessen sind oder ob man hier nicht, ähnlich wie die Kartellbehörden es machen, nicht sogenannte gewinnabschöpfende Bußgelder verhängen sollte.
Das hieße, Die Behörden berechnen, welchen finanziellen Vorteil sich die Betrüger mit ihren Machenschaften über den gesamten Zeitraum ergaunert haben, ziehen diesen Gewinn ein und belegen die Betrüger zusätzlich noch mit einer saftigen Buße. Nöhler ist überzeugt, dass das Wirkung zeigen würde.
Der Gewinn ist nach der Straftat verschwunden, Punkt 1. Es gibt sogar noch den Faktor 2 oder 3 obendrauf, damit es auch richtig wehtut. Und allen anderen, die vielleicht mit ähnlichen Gedanken spielen sollten, wird gezeigt, wenn ich das mache, ist es mit meinem Geschäft vorbei.
Im aktuellen Fall mit Pferdefleisch in einer Rindfleischlasagne weiß man, irgendwo in der Handelskette wurde betrogen. Wo, ist unklar. Die französische Bestellerin, der zyprische Händler, der holländische Händler, der rumänische Schlachtbetrieb, der luxemburgische Verarbeiter oder gar irgendwo dazwischen. Auf den ersten Blick sei dieser Warenstrom ziemlich unübersichtlich, räumt auch Ulrich Nöhle ein. Doch das sei nicht das Problem, erklärt der Dozent für Qualitätsmanagement.
Diese Länder sind alles EU-Mitgliedstaaten. Sie unterliegen alle den gleichen Rechtsvorschriften und den gleichen Standards.
Will heißen, gemäß aktuellem Lebensmittelrecht der EU müssen alle Lebens- und Futtermittelhersteller in der Lage sein, den Behörden zu sagen, wo ihre Erzeugnisse herkommen und wo sie hingehen, ohne Ausnahme.
Nur wenn natürlich einer in der Kette A versagt oder B sogar kriminell Dokumente fälscht, wie es hier von den irischen Behörden berichtet wird, dann hat das, glaube ich, nichts mit EU und nichts mit Komplexität zu tun. Das ist der kriminelle Händler, der hier letztlich zum Schaden aller eine Rechtsvorschrift nicht einhält.
Wo genau betrogen wurde, ist Gegenstand der Untersuchungen. Die vorgeschlagenen Gentests seitens der EU-Kommission dürften aber helfen, das Ausmaß des Skandals offenzulegen und zu zeigen, ob die Pferdefleischlasagne ein Einzelfall war oder ob gar flächendeckend betrogen wurde.
Sie hören die Mittagsinformationen von Radio SRF. Die Sendung heißt Rendezvous. Der Börsenhandel ruht nie. Rund um die Uhr, jede Sekunde werden Aktien und Anleihen gehandelt. Damit verdienen Finanzinstitute Geld, viel Geld. Nach jahrelanger Diskussion wollen 11 der 27 EU-Staaten diesen Handel mit Wertpapieren besteuern. Am Vormittag hat die EU-Kommission nun gesagt, wie diese Finanzsteuer genau aussehen soll. Ich fragte Jonas Breuer in Brüssel, was sind die Eckwerte?
Die Grundidee hier ist, dass man eine Steuer auf Finanztransaktionen erheben würde. Eine Steuer, die zwar nicht sehr hoch ist, aber dafür sehr breit greift. Diese Steuer würde gelten, wenn Aktien gehandelt werden, Anleihen, wenn Derivate gehandelt werden. Da würden die 11 EU-Staaten, die jetzt da mitmachen wollen, eine Steuer erheben von 0,1% bei Aktien und Anleihen und eine Steuer von 0,01% bei Derivaten und das bei jeder einzelnen Finanztransaktion. Ursprünglich wollte man das im Kreis aller 27 Staaten machen, das war nicht möglich. Jetzt prescht man halt im kleineren Kreise vor.
Warum wollen die 11 EU-Staaten, darunter Deutschland, Frankreich, Italien, denn so eine Steuer auf Finanztransaktionen? Geht es da rein ums Geld?
Erstens natürlich das Geld. Das ist schon auch aus Folge der Krise zu verstehen. Diese Finanzkrise in Europa hat ja astronomische Kosten verursacht den Steuernzahlern. Und da will man jetzt, dass sich die Banken im Sinne einer fairen Lastenteilung auch etwas daran beteiligen. Zweitens will man aber auch gewisse Auswüchse des heutigen Börsenhandels zurückbinden. Der Trick dabei ist folgender: Diese Steuersätze sind ja sehr, sehr tief. Wenn man ein Wertpapier einmal kauft oder verkauft, dann fällt das überhaupt nicht ins Gewicht. Wenn man jetzt aber ein Papier immer wieder hin und her verkauft, wie das ja zum Beispiel beim Hochgeschwindigkeitshandel zum Teil der Fall ist, dann summiert sich diese Steuer natürlich, denn die muss bei jeder einzelnen Transaktion neu bezahlt werden.
Wir haben es schon angetönt, es sind ja nur 11 von 27 EU-Staaten dabei. Wie will die EU-Kommission denn verhindern, dass die Geschäfte nicht einfach abwandern, nach Großbritannien zum Beispiel, das ja nicht mitmacht?
Ja, das ist genau die Herausforderung, nicht nur wegen London, sondern auch wegen New York, wegen Singapur oder natürlich auch wegen Zürich. Die EU-Kommission will deshalb, dass diese Steuer überall gilt, nicht nur auf dem Gebiet dieser 11 Länder. Die Idee ist, sobald eine Bank beteiligt ist, die ihren Hauptsitz in einem dieser 11 Länder hat, oder wenn ein Kunde beteiligt ist, der in einem dieser 11 Länder lebt, oder wenn auch sogar nur ein Papier gehandelt wird, das in einem dieser Länder herausgegeben wurde, dann greift die Steuer.
Ist denn zu erwarten, dass plötzlich doch noch andere EU-Staaten mitmachen wollen als diese 11?
Nun ja, das ist sicher die Hoffnung der EU-Kommission. Rechtlich ist das möglich. Die EU hat dieses Konstrukt. Man kann vorpreschen in einer kleineren Gruppe. Man muss dann aber immer die Türe offen lassen für die anderen. Und politisch versucht man, glaube ich, genau das zu erreichen. Wenn diese Steuer nun wirklich überall gelten würde, in vielen Fällen auch in London, dann hätten ja die Briten ein direktes Interesse, doch noch mitzumachen. Wenn sie sowieso betroffen sind, dann könnten sie ja immerhin auch von den Steuereinnahmen profitieren. Ich glaube, das ist die Hoffnung bei diesem ambitionierten Vorschlag. Beschlossen ist ja noch überhaupt nichts. Da müssen jetzt diese 11 Staaten sich dann einig werden. Heute haben wir erst einmal Vorschläge vorliegen.
Das waren Einschätzungen von SRF-Korrespondent Jonas Breuer in Brüssel. Vor einem Jahr musste der Leiter der skandalumwitterten Vatikanbank IOR Knallauffall seinen Posten verlassen. Ganz offenbar hatte er einen internen Machtkampf verloren. Jetzt, nur 2 Wochen vor seinem Rücktritt, hat der Papst einen neuen Präsidenten ernannt und damit ganz viele überrascht. Aus Rom, Massimo Agostinis.
Den Namen des neuen Präsidenten gibt das Presseamt des Heiligen Stuhls noch nicht bekannt. Es soll sich aber um einen belgischen Banker handeln, der, eine Novität, von einem deutschen Headhunter-Unternehmen gesucht wurde und nicht, wie bis anhin, von Vatikan-internen Bankspezialisten. Im Vatikan reibt man sich die Augen, dass der Papst so kurz vor seinem Abgang die Chuzpe hat, einen Nachfolger für die Skandalbank zu ernennen, hätte ihm niemand zugetraut. Die IOR-Bank ist eine jahrzehntealte Baustelle. Man weiß, dass über sie in den 70er Jahren Mafiagelder gewaschen wurden, dass der amerikanische CIA über sie Gelder hat fließen lassen für die Unterstützung der antikommunistischen Gewerkschaft Solidarność in Polen, mit dem Segen des damaligen polnischen Papstes Wojtyla. Die Bank wird von außen nicht kontrolliert. Sie untersteht auch nicht der internationalen Geldwäschereikontrolle. Das alles wollte Benedikt XVI. Vor 8 Jahren kaum im Amt ändern. Dafür setzte er den alten Bankchef ab und ersetzte ihn durch einen Profi, der der Kirche nahestand. Doch im letzten Jahr musste der von einem Tag auf den anderen gehen. Im Bankrat soll ein Machtkampf getobt haben zwischen jenen, die möglichst viel Transparenz herstellen wollten, und jenen, die angesichts der Ungeheuerlichkeiten, die im Namen dieser Bank geschehen sind, wie bisher weiterwursten wollten. Auf welcher Seite der Bankpräsident stand, niemand weiß es wirklich. Der sagte nach seinem erzwungenen Rücktritt lediglich: «Ich habe um mein Leben gefürchtet.» Bücher wurden zum Fall publiziert. Aufgrund eines Informationslecks, genannt Vatileaks, gelangen pikante Details an die Öffentlichkeit. Der Wahrheit ist man deswegen nicht näher gekommen. Es zeigt nur, dass im Vatikan, genauer in der Kurie, also quasi in der Regierung der katholischen Weltreligion, ein heftiger Machtkampf im Gang ist. Benedikt XVI. Weiß das. Deshalb hat er noch kurz vor seinem Abgang eingegriffen. Mit der Bestellung des neuen Bankpräsidenten, so angesehene Vatikanisten, schlägt er 2 Fliegen auf einen Streich. Er wendet die Gefahr vom künftigen Papst ab, sich bei der Frage nach der neuen Führung der Bank, kaum im Amt und noch wenig vertraut mit den Spielchen der Kurie, die Finger zu verbrennen. Außerdem hat er den Einfluss der Kurienkardinäle bei der Präsidentenfindung eingeschränkt, indem er die Suche an ein externes weltliches Unternehmen gegeben hat. Jetzt kann man nur hoffen, dass Benedikt XVI. Eine glückliche Hand hatte, dass der neue IOR-Präsident ein dickes, sehr dickes Fell hat. Denn bei der Führung der Bank reden nicht nur Kardinäle mit, auch Geheimdienste, sinistre Geschäftemacher und die Mafia werden genau beobachten, was in der Bank geschieht.
Viele Eltern in der Schweiz lassen ihre Kinder zu Hause betreuen. Sie engagieren ein Kindermädchen. Immer mehr sind diese Kindermädchen Migrantinnen und ein großer Teil arbeitet schwarz, zeigt eine nationale Studie. Besonders akut ist die Lage in St. Gallen. Dort soll sich ein eigentlicher Markt der illegalen Kinderbetreuung entwickelt haben. Diesen Missstand klagen nun verschiedene Stadtparlamentarier an. Ostschweiz-Korrespondent Sascha Zürcher mit der ganzen Geschichte.
Dass viele Migrantinnen illegal in der Alterspflege arbeiten, ist bekannt. Neu ist, dass Familien ihre Kinder immer öfter von Frauen aus Osteuropa und der Dritten Welt betreuen lassen. Dies belegt die laufende Studie Care Trends in Privathaushalten, welche im Rahmen des nationalen Forschungsprogramms NFP60 von Forscherinnen der Fachhochschule St. Gallen durchgeführt wird. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin Nadia Baghdadi.
Wir haben in unserer Studie tatsächlich festgestellt, dass Privathaushalte mit Kindern vermehrt auf Nannies, auf Kindermädchen ausweichen, die sie privat oder über Agenturen anstellen bei sich zu Hause. Und wir sehen, das wird ein wichtiger Arbeitsmarkt auch für Migrantinnen.
Wie viele ausländische Kindermädchen in der Schweiz illegal arbeiten, kann die Forscherin nicht sagen. Dass es aber ein Problem ist, scheint unbestritten. Dies bestätigt Vica Mitrovic. Er sitzt für die SP im St. Galler Stadtparlament.
Es ist ein Thema, das seit mehreren Jahren da präsent ist. Wir wissen unter uns, dass diese Frauen da sind und arbeiten. Um klar zu sagen, ich habe nichts gegen diese Frauen, weil die Leute müssen einfach irgendwie über die Runde kommen. Aber die ganze Problematik ist da. Die sind hier, schwarz, nicht gesichert, illegal, unheimlich und einfach in einer Situation, die so schwierig ist.
Diese Frauen stammen vorwiegend aus Osteuropa. Sie kommen legal mit einem Touristenvisum in die Schweiz und reisen dann nach 3 Monaten wieder aus. Es gebe viele Eltern, darunter auch gut situierte Schweizer, die ein illegales Kindermädchen engagieren, erzählt Vica Mitrovic weiter. Der Hauptgrund sei, dass es zu wenig Krippenplätze gebe. Doch auch das Geld spiele eine Rolle. Das bestätigt ein 40-jähriger Familienvater aus St. Gallen. Der Kroate arbeitet auf dem Bau und auch seine Frau ist erwerbstätig. Ihre beiden Kinder lassen sie seit rund 10 Jahren von illegalen Kindermädchen betreuen. Eigentlich würde die Familie aus Kroatien ihre Kinder lieber von einer legalen Tagesmutter oder in einer Kinderkrippe betreuen lassen. Doch das könnten sie sich schlicht nicht leisten, klagt der Familienvater.
Und das ist eine Katastrophe. Eine Tagesmutter für eine Kinder kostet so über 600-700 Franken pro Monat. Für eine Kinder habe ich 2. Und dann ist so 1500 Franken pro Monat für beide.
600 Franken zahlt er für die Betreuung seiner 8 und 11 Jahre alten Kinder pro Monat. Mit illegalen Kindermädchen zu sprechen, gestaltet sich als äußerst schwierig. Die Angst vor der Polizei ist groß. Auch die Arbeitgeber äußern sich nur ungern. Er selber lebe in ständiger Angst, gibt der Familienvater, der schon über 40 illegale Kindermädchen angestellt hat, unumwunden zu.
Jeden Tag Angst, oder? Wenn kommt Leute unten, oder? Wenn Türe aufmachen, ich denke, kommt Polizei, kommt Kontrolle, so.
Für Vica Mitrovic ist klar, nun muss die Politik handeln. Würden die Kosten für die Kinderbetreuung gesenkt, dann hätte sich auch das Problem der illegalen Kindermädchen erledigt, glaubt der Stadtparlamentarier.
Man muss einfach sensibel die ganze Problematik der Betreuung anschauen, die Angebote als solche breiter machen und die Tarife noch einmal über die Runde genau überprüfen.
Der Ball liegt nun beim St. Galler Stadtrat. Das Problem der illegalen Kindermädchen ist übrigens auch der Polizei bekannt. Nur könne man in den meisten Fällen nichts unternehmen, heißt es auf Anfrage. Falls es zu Kontrollen in Haushalten komme und die Frauen eine gültige Aufenthaltsbewilligung haben, sei es für die Polizei sehr schwierig zu beweisen, dass eine Frau tatsächlich gegen Bezahlung in der Familie arbeite und nicht bloß zu Besuch sei.
Gleich 7:13 Uhr. Trotz Katastrophen wie dem Wirbelsturm Sandy und in schwierigem wirtschaftlichem Umfeld, die grösste Schweizer Versicherung, die Zürich, hat letztes Jahr mehr Gewinn gemacht. Dank der Bevölkerung von Schwellenländern, aber auch dank Reichen in der Schweiz. Klaus Ammann.
In den sogenannten Schwellenländern sind in den letzten Jahren Millionen Menschen aus der Armut in die Mittelklasse aufgestiegen, haben Autos gekauft, Häuser gebaut. Nun wollen sie ihren neuen Besitz versichern. Zürich profitiert davon wie andere Schweizer Versicherer und kompensiert in diesen Märkten die Verluste, beispielsweise durch den Wirbelsturm Sandy, der an der US-Ostküste im Herbst große Schäden angerichtet hat. CEO Martin Senn.
Sandy, das hat uns über 700 Millionen US-Dollar gekostet, aber für das sind wir da. Und der Grundsatz ist, dass wir uns breit aufstellen, dass wir uns diversifizieren auf der ganzen Welt, damit eben Naturkatastrophen mit den USA uns nicht in die Knie zwingen, sondern Ergebnisse und gute Resultate aus anderen Ländern zum Beispiel, das ausgleichen.
Auffallend, auch in sogenannten gesättigten Märkten wie der Schweiz, wo viele gut bis überversichert sind, lässt sich laut Zürich noch mehr Geld verdienen. Der Wert des Neugeschäfts der Zürich Versicherung in der Schweiz hat sich 2012 im Vergleich zum Vorjahr fast verdreifacht. Schwatzt die Versicherung denselben Kunden immer neue, womöglich unnötige Versicherungen auf? Martin Senn versucht zu relativieren.
Wir versuchen, Automobilversicherungen abzuschließen. Wir offerieren Hausratsversicherungen. Wir sind wahrscheinlich Marktführer im Versichern von großen Gesellschaften.
Vor allem fürs zweite oder dritte Auto also. Und bei Großunternehmen ist die Nachfrage nach Versicherungen in der Schweiz offenbar nach wie vor da. Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten will Wohlstand, unabhängig ob er neu ist wie in Entwicklungsländern oder alt wie in der Schweiz, abgesichert sein. Zur Freude der Versicherungen.
Seit über 60 Jahren wählen die Baselbieter ihre Regierung mehrheitlich bürgerlich. Eine Tradition, mit der es am 3. März vorbei sein könnte. Dann nämlich wird der Stuhl des Finanzdirektors neu besetzt. Auf diesem saß zuletzt ein Mann der FDP, Adrian Balme. Kurz vor Weihnachten trat er allerdings zurück, müde von der andauernden Polemik um die schlechten Kantonsfinanzen. Gut möglich, dass sich nun die SP den Sitz des Finanzdirektors holt. Was ist passiert? Gaudenz Wacker.
Vier Bürgerliche, ein Linker. So hatte sich die Baselbieter Regierung seit mehreren Jahren präsentiert. Bis bei den Wahlen im Frühling 2011 ein Grüner einen Coup landete und den SVP-Vertreter aus dem Amt drängte. Seit da stehen zwei Linke drei Bürgerlichen gegenüber. Das alte Baselbieter Machtgefüge ist am Bröckeln. Nun, am 3. März heißen die Hauptkontrahenten Erik Nussbaumer SP und Thomas Weber SVP. Zwischen ihnen bietet sich der grünliberale Gerhard Schaffroth als Alternative in der Mitte an. Er genießt aber außer in der eigenen Partei kaum weitere Unterstützung. Weber und Nussbaumer sind daher die Hauptkontrahenten. Und sie sind sich einig, an diesem Wahlsonntag stellt das Baselbiet politische Weichen. SVP-Kandidat Weber:
Das ist ganz klar eine Richtungswahl. Am 3. März geht es darum zu sagen, sollen die Parteien, die die großen Kräfte auch im Parlament sind, ausgewogen vertreten sein? Oder wollen wir eine linke Dominanz, was eigentlich nicht dem Abbild des Wahlverhaltens im Parlament und im Volk entspricht?
Das Baselbieter Parlament, der Landrat, ist bürgerlich dominiert. Die SVP ist mit 24% Wähleranteil stärkste Partei, seit letztem Jahr aber nicht mehr in der Regierung vertreten. Kein Unglück aus Sicht des SP-Kandidaten Erik Nussbaumer. Eine Richtungswahl steht seiner Meinung nach dem Baselbiet nämlich in dem Sinn bevor,
dass es immer darum geht, ob man die bisherige Politik bestätigen will. Die bisherige Politik wurde tatsächlich durch bürgerliche Mehrheiten dominiert und daher ist es die Frage, nachdem wir mit finanzpolitischen Herausforderungen konfrontiert sind, ob man diese Politik der vergangenen Jahre bestätigen will.
Baselland steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Der Kanton versucht mit einem Sparpaket ein strukturelles Defizit zu beseitigen. Wie der Kanton in diese Lage schlittern konnte, ist umstritten. Weil er in Boomjahren zu undiszipliniert Geld ausgab, argumentieren Bürgerliche. Weil er die Steuern zu stark senkte, halten Linke dagegen. Entsprechend machen Grüne und SP die jahrzehntelang regierenden bürgerlichen Parteien für die Lage verantwortlich. Und in dieser Situation präsentiert sich der amtierende SP-Nationalrat Erik Nussbaumer als Mann des Wandels.
Wir sind trotz guter Konjunktur in einer finanzpolitischen Situation, die nicht befriedigt. Und daher ist es ein Wendepunkt. Wir müssen konsequent die Wende herbeibringen in der finanzpolitischen Herausforderung. Das wäre eine wichtige Herausforderung der nächsten 2-3 Jahre.
Krise, Wendepunkt. SVP-Kandidat Thomas Weber mag die Begriffe nicht mehr hören. Er verweist auf das AAA-Rating des Kantons. Die Pro-Kopf-Verschuldung des Baselbiets sei nach wie vor vergleichsweise tief.
Es ist aber eine gewisse Stimmung aufgekommen, die herbeigeredet, herbeigeschrieben wurde und die nicht immer ganzen Realitäten entspricht. Also man läuft mit eingezogenen Schultern durchs Baselbiet und besinnt sich nicht auf die Stärken, sondern probiert irgendwie die Schwächen, die herbeigeschrieben wurden, zu verstärken.
Nicht nur in ihrer Sicht auf die aktuelle Lage unterscheiden sich die beiden Kontrahenten. Beide sind sie profilierte Vertreter ihrer Parteien. SVP-Kandidat Weber steht etwa für eine harte Linie in der Ausländerpolitik. SP-Kandidat Nussbaumer hat sich als Nationalrat seit der Katastrophe von Fukushima einen Namen als Energieexperte gemacht. Auch in der aktuell emotionalsten Sachfrage im Baselbiet vertreten sie konträre Positionen. Nussbaumer befürwortet eine Fusion mit Basel-Stadt, Weber kämpft dagegen an. Praktisch einig sind sich die beiden hingegen, wie ihr Kanton aus den roten Zahlen finden soll. Mit Sparen. Steuererhöhungen sind auch für SP-Mann Nussbaumer kein Thema. SVP-Kandidat Weber wird in neuer Einmütigkeit von allen großen bürgerlichen Parteien unterstützt. Als Favorit auf den Regierungsposten gilt aber der bekanntere SP-Vertreter Nussbaumer. So, dass die Baselbieter Regierung nach dem 3. März tatsächlich zum ersten Mal seit über 60 Jahren links dominiert sein könnte. Die Frage wäre dann allerdings, für wie lange? Die letzte klar linke Mehrheit hatte die Baselbieter Regierung ab 1947. Sie hielt sich 3 Jahre lang.
Gaudenz Wacker im Radio und als Livestream auf srf.ch. Dort kann man die ganze Sendung auch nachhören ab etwa 13:30.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.